Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mit Michael Blumenthal, dem Direktor des Jüdischen Museums Berlin, eingeladen von Barbara Henke. Nur einige Stationen seines beeindruckenden Lebenslaufs seien vorangestellt. Michael Blumenthal floh mit seiner Familie 1939 vor den Nazis nach Shanghai. Damals war er gerade 13 Jahre alt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging er in die Vereinigten Staaten, studierte und machte Karriere in Wirtschaft und Politik. Zum Beispiel als 64. Finanzminister der USA. 1997 erfolgte die Berufung zum Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in der deutschen Hauptstadt, auf dessen Eröffnung vor 10 Jahren man im September zurückblicken wird. Ist eigentlich dieses Ehrenamt Museumsdirektor mittlerweile, Herr Blumenthal, Ihr Lieblingsposten geworden?
Das kann man eigentlich so sagen. Ich habe viele in meiner bunten Karriere, meinem bunten Leben, viele Jobs gehabt. Und alle haben ihren besonderen Reiz, aber das Jüdische Museum mit zu planen, zu eröffnen und dann in den letzten fast 10 Jahren zu entwickeln, war doch etwas ganz Besonderes. Das habe ich mir nie träumen lassen und das hat furchtbaren Spaß gemacht und ich mache es gerne weiter, besonders weil ja auch der Erfolg ein sehr großer gewesen ist.
In der Tat, das Jüdische Museum Berlin ist einer der größten attraktiven Orte, zu denen die Menschen pilgern. Ich habe gelesen, 750.000 sind es im Jahr. Ein paar von denen sind sicherlich auch Architekturfreunde, denn Daniel Liebeskind Bau ist ja nun mal etwas ganz Einmaliges, diese blitzartige Struktur, die er in die Stadtlandschaft hineingestellt hat. Aber die Leute kommen eben auch, um etwas über die jüdische Geschichte in Deutschland zu erfahren.
Die Architektur ist absolut ein Anziehungspunkt, aber nicht der einzige und wahrscheinlich auch nicht der hauptsächlichste. Das Museum hat sich ja im Laufe der letzten 9 bis 10 Jahre sehr viel weiterentwickelt. Es ist nicht nur ein Museum, es ist eine, kann man schon sagen, eine sozialpolitische Institution. Wir haben ein großes pädagogisches Programm für junge Menschen, um ihnen etwas über ihre eigene Geschichte, die deutsche Geschichte, die man ja ohne die Präsenz der deutschen Juden im Laufe der Jahrhunderte gar nicht richtig verstehen kann, zu erzählen. Wir haben ein sehr breites Kulturprogramm. Wir haben eine sehr spezialisierte Bibliothek, die von Wissenschaftlern benutzt wird. Und wir haben wohl das größte deutsch-jüdische Archiv, das es in Deutschland gibt. Also die von den Besuchern ist ein sehr großer Teil, die zu uns kommen an den Museen, der Ausstellung, der Dauerausstellung und den besonderen Ausstellungen interessiert. Aber auch an, die kommen auch zu allen diesen anderen Veranstaltungen.
Also und viele übrigens, Berliner
übrigens,
immer wieder.
750.000 letztes Jahr, dieses Jahr werden es fast 800.000 werden. Also die Zahlen, Besucherzahlen steigen weiter an.
Das
hätten wir nie erwartet. Das ist viel mehr, als wir je gedacht haben.
Ich bin natürlich auch zur Vorbereitung unseres Gesprächs zum wiederholten Mal ins Museum gegangen und habe gedacht, naja, du frischst deine Eindrücke wieder auf. Aber die Ausstellung hat mich dann wieder so fasziniert. Im Rutsch waren 5 Stunden herum. Ich habe mich festgeguckt, festgelesen und auch festgehört diesmal. Ich hatte so viel Vergnügen auch, vor allen Dingen in der Abteilung, um der es um die Unterhaltungsindustrie geht, um die Literatur im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Da sitzt man einfach auch und genießt. Also es ist gar nicht immer nur das Tragische, das einem begegnet und faszinierend ist.
Das ganze Konzept des Museums hat eine interessante Vorgeschichte. Als ich hier ankam 1997, war ich ja gar nicht klar, wie so ein Museum aussehen sollte. Man dachte an ein Kunstmuseum, das mit jüdischer Kunst zu tun hat. Man dachte an ein rein Berliner Museum. Und als wir uns dann entschlossen haben, ein deutsches Geschichtsmuseum aufzubauen, eben um besonders jungen Menschen klarzumachen, dass Juden nicht nur Opfer waren, denn das lernen sie in der Schule, sondern dass Juden seit Hunderten von Jahren in diesem Land gelebt haben und auf allen diesen Gebieten, wie Sie ganz richtig sagen, ob es in den Medien, ob es in der Kunst, in der Kultur, in der Wissenschaft, in der Industrie, im Geschäftsleben, wo auch immer, eine gewisse Rolle gespielt haben. Das war der Sinn der Sache und das ist für viele Leute natürlich interessant und überraschend. Und ich bewundere Sie, dass Sie 5 Stunden auf einmal da bei uns verbracht haben, das ist sehr schön. Viele Leute kommen 2, 3, 4 Mal oder sie kommen ja auch besonders, um sich die Sonderausstellungen anzusehen. Wir haben im Jahr mindestens 2 davon. Also wir haben schon ein reiches Programm.
Wenn Sie selbst in Ihrem Museum spazieren gehen, sofern Sie mal Zeit haben dafür, dann gibt es ja immer wieder Ausstellungseinheiten, in denen Sie auch Persönlichkeiten begegnen aus der eigenen Geschichte. Ich denke jetzt zum Beispiel an Rachel Farnhagen van Ense, über die Sie auch geforscht und geschrieben haben in Ihrem ersten Buch, Die unsichtbare Mauer. Was geht dann durch Ihren Kopf, wenn Ihnen so klar wird, ja, weitläufig bin ich mit diesen Persönlichkeiten verwandt?
Das war ja der Sinn meines ersten Buches, Der unsichtbaren Mauer, weil ich aus meinem Stammbaum erkennen konnte, dass da gewisse Menschen unter meinen Vorfahren waren, die in der Entwicklung Deutschlands zur Moderne, des modernen Deutschlands, eine gewisse Rolle gespielt haben. Und Rahel van Hagen ist eine von diesen Menschen, natürlich ebenso wie Giacomo Meyerbeer, ebenso mein Großonkel Arthur Eloesse, der der Vorsitzende des Deutschen Schriftstellerverbands war. Und was mir durch den Kopf geht, ist, dass ich wirklich deutsche Wurzeln habe. Das mag merkwürdig klingen, denn warum auch nicht, aber nachdem ich mit 13 Jahren aus diesem Land weggekommen bin und viele Jahre an Deutschland überhaupt kein Interesse hatte und sehr bald Amerikaner wurde und eine amerikanische Familie habe und amerikanische Kinder, so ist das Wiedererwachen und die neue Erkenntnis dieser deutschen Wurzeln auch für mich etwas Besonderes. Und die Antwort auf Ihre Frage, was bewegt mich, wenn ich durch das Museum gehe, dann ist es eben die Einsicht und der Beweis dafür, dass ich doch in meiner Personalität, in meinen Ansichten, in dem, was ich weiß und denke und fühle, wahrscheinlich auf den Schultern dieser Vorfahren stehe. Für jemanden, der jahrelang staatenlos war, ist es ein besonderes Gefühl. Und da denke ich natürlich auch an meine Eltern und Großeltern, die aus diesem Land vertrieben worden sind.
Und dann gibt es noch eine andere Situation im Museum, wo ich fasziniert war beim Hinschauen. Eine relativ kurze filmische Passage, die bei Ihnen, denke ich, ganz konkrete Erinnerungen wach werden lässt an das Jahr 1939. Man sieht Filmaufnahmen von jüdischen Menschen aus Deutschland und Österreich, die in Shanghai ankommen. Und man hat ein wenig Eindruck auch davon, wie sie in großen Heimen untergebracht wurden, in großen Schlafsälen leben mussten und so weiter. Wenn Sie diese Szenen sehen, fühlen Sie sich dann unmittelbar wieder an die Situation erinnert, als Junge mit den Eltern und der Schwester nach Shanghai zu kommen?
Ja, natürlich, denn ich habe ja das in meinem Buch, das gerade erschienen ist.
In 80 Jahren um die Welt.
Um die Welt versucht, in Einzelheiten zu beschreiben. Ich bin in Shanghai groß geworden. Da wurde ich ein Erwachsener. Das sind natürlich Erinnerungen, die sehr, sehr lebhaft bei mir geblieben sind. Das war eine schwere Zeit, aber eine bewegte Zeit, eine hochinteressante Zeit. Ich habe sie verdammt, als ich dort war, weil ich mich eingeschlossen gefühlt habe. Aber im Rückblick natürlich habe ich erkannt, dass ich da viel Wertvolles gelernt habe über das Leben, über das Überleben, über wie die Menschen auf solche schwierige Situationen reagieren, aus ihren Wurzeln gerissen, mittellos, am anderen Ende der Welt, in der Fremde, sich durchschlagen zu müssen, unter den schwierigsten physischen und psychologischen Bedingungen. Also jedes Mal, wenn ich Bilder sehe oder Berichte darüber lese, dann weiß ich genau, worum es sich handelt. Das kann ich nicht vergessen.
Es war ja ein ganz besonderer Fluchtort, Shanghai. Das war quasi die Stadt, in die man ging, wenn gar nichts anderes mehr ging, weil viele europäische Staaten und auch Amerika die Einreise für Flüchtlinge aus Deutschland, für jüdische Flüchtlinge, erschwert haben.
Erschwert ist milde ausgedrückt. Der größte Teil der Länder der Welt, ob in Europa oder in Übersee, hat keiner aufgenommen. Amerika, das ein Einwanderungsland traditionell ist, hat eine gewisse Anzahl aufgenommen, aber viel weniger, als hätten er aufnehmen können. Und das galt ebenso für England, das galt ebenso für Kanada, Australien und einige südamerikanische Länder, wo ein paar Flüchtlinge Unterschlupf gefunden haben.
Und nicht zuletzt für die Schweiz, wo sich so viele gehofft hatten, hinfliegen
Schweiz
zu können.
Sowieso nicht, ganz wenige. Ein paar sind illegal in die Schweiz gegangen. Das war eine schlimme Zeit. Man hatte viel Mitleid und Mitgefühl mit uns. Und man war sehr erbost über diese Verfolgungspolitik der Nazis, diese unmenschliche Politik. Aber wenn es dazu kam, den Flüchtlingen, den misshandelten Menschen, eine neue Heimat zu bieten, dann gab es Ausreden. Keiner konnte, weil keiner wollte. Und Shanghai war der einzige Ort, in den wir rein konnten, aus dem einfachen Grund, weil man kein Visum dort braucht. Es war eine wilde Stadt, da gab es fast keine Gesetze. Und da brauchte man nur eine Passage auf einem Schiff zu finden. Flugzeuge gab es noch nicht. Eventuell mit der transsibirischen Eisenbahn für ein paar Menschen.
Und eine ganz eigenartige Kolonialsituation noch. Es gab Städtchen quasi. Es gab französisches Viertel, wo die Franzosen das Sagen hatten. Und es gab andere Viertel, in denen andere Nationen das Sagen hatten. Also wirklich Restbestände des Kolonialismus. Und dann, das habe ich in Ihren Büchern gelesen, haben die Japaner, die auch ein solches Stadtviertel hatten für sich und dort eigene Rechte hatten, dann in einem Handstreich besetzt. Und dann ging es den Juden in Shanghai ganz schlecht.
Die Japaner haben es zu Pearl Harbor, am Ausbruch des Krieges gegen Amerika, besetzt. Als wir ankamen 1939, waren sie nur in ihrem Teil der Stadt. Und erst Ende 1941, als sie dann der Pazifische Krieg ausbrach, haben sie die ganze Stadt besetzt. Und das wurde dann noch viel schlimmer für uns. Denn wir wurden dann von den Japanern gefangen genommen, interniert in einem Art von Ghetto. Nicht so schlimm wie das Ghetto, das die Nazis organisiert haben, indem sie die Menschen entweder verhungern lassen oder umgebracht haben. Aber trotzdem, man durfte nicht raus, nur mit besonderer Erlaubnis. Es gab nicht genug zu essen. Wir waren alle unterernährt. Es war eine schlimme Zeit. Gott sei Dank hat sie diese Zeit nur ungefähr 2,5 Jahre gedauert. Noch nicht mal ganz 2 Jahre.
Und trotzdem konnten Sie in Shanghai die Schule besuchen und eine halbwegs normale Bildung genießen?
Die Bildung, die ich in Shanghai genossen habe, war ausgezeichnet. Aber es war keine Schulbildung. Sie war die Bildung auf der Straße.
Unter anderem Chinesisch
lernen.
Ich
bin nur bis knapp 16 in die Schule gegangen. Und dann von der Schule ab, sodass ich, als ich nach Amerika als 21-Jähriger kam, und mir klar wurde, dass ich doch mehr lernen müsste, ich mit einigen Schwierigkeiten zu tun hatte, denn natürlich wollte ich nicht wieder zurück in eine Oberschule. Dazu war ich schon zu alt. Und eine Uni wollte man mich nicht aufnehmen. Also ich musste mich reinarbeiten. Das ist mir dann später gelungen, also bis zum Doktortitel sogar. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich da wieder eingearbeitet habe. Aber ich habe nie eine richtige Schulbildung absolviert und beendet. Ich war in einer englischen Schule, bis ich ungefähr knapp 16 war.
Machen wir jetzt eine erste musikalische Pause, Michael Blumenthal. Ihre Wunschmusik, die erste in dieser Sendung, HR2 Doppelkopf, ist von Nat King Cole, Love.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
H2 Kultur Doppelkopf. Gast ist Michael Blumenthal. der Direktor des Jüdischen Museums Berlin. Und die Fragen stellt Barbara Henke. Herr Blumenthal, nochmal von Shanghai ausgehend. Haben Sie eigentlich während Ihrer langen Karriere dann in den USA zunächst Studium und dann Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen in der Wirtschaft und später dann die Politik und auch wieder zurück in die Wirtschaft, haben Sie während dieser sehr arbeitsintensiven Jahre und der vielen Erfolge, die Sie da zu verbuchen hatten, eigentlich diese schlimmen Jahre in Ihrem Leben, haben Sie die quasi beiseite geschoben? Denn es ist ja auffällig, als Sie dann im Unruhestand waren, dann sind Sie quasi zum Historiker geworden. Dann ging die Recherche los.
Diese Jahre kann man nicht wegsperren oder vergessen. Man kann versuchen, nicht daran zu denken, aber das geht ja gar nicht. Ich war 21 Jahre, als ich nach Amerika kam. Mein ganzes Leben davor war gekennzeichnet durch die Nazi-Jahre und die Kriegsjahre in China. Jetzt im Alter ist mir klar geworden, dass viele meiner Einstellungen, wie man mit anderen Menschen umgeht, was gerecht und ungerecht ist, wie man sich ihnen gegenüber benimmt, die Erkenntnis, dass im Leben nichts für immer ist, dass es sich schnell ändern kann. Wenn schwierige Zeiten kommen könnten, bitte nicht denken, sie kommen nicht, denn sie kommen ab und zu doch. All das habe ich natürlich, kommt aus diesen Erfahrungen. Und wie unmenschlich sich Menschen gegenüber anderen Menschen benehmen, das habe ich alles in den ersten 21 Jahren meines Lebens gesehen und gelernt. In Deutschland, aber auch in China, unter den Japanern. Und das hat mich das ganze Leben lang beeindruckt. Es ist ein Teil meines Wesens geworden.
Und Sie haben dann wirklich sich zum Historiker entwickelt quasi. Sie haben den einzelnen Geschichten von Menschen nachgeforscht, die zu ihren Vorfahren gehörten. Rachel Farnhagen von Ensheim erwähnt, Meyerbeer haben wir erwähnt. Diese Geschichtsstudien, die Sie betrieben haben, das ist mir vor allen Dingen eben beim Lesen Ihres ersten Buches, Die unsichtbare Mauer, so gegangen, die haben Sie notgedrungen und konsequenterweise eben dazu geführt, überhaupt zu fragen, wie hat sich jüdisches Leben in Deutschland von den Anfängen an entwickelt. Das ist ein Grundkursbuch, jüdisches Leben in Europa und Deutschland von den Anfängen an. Und das heißt, wir gehen mit Ihnen eigentlich zurück bis in die Römerzeit.
Ja, das fing damit an, dass mein Vater mir diesen Stammbaum hinterlassen hat. Und erst als er nicht mehr lebte, ich ihn mir einmal angesehen habe, als ich etwas mehr Zeit hatte und eben bemerkt habe, dass diese Personen darin erscheinen. Und die haben mich interessiert und ich habe mehr darüber gelesen. Und da wurde mir klar, dass diese Menschen, angefangen mit dem ersten meiner Vorfahren aus dem 17. Jahrhundert, wunderbare Repräsentanten waren, Paradigmen, kann man sagen, für die Entwicklung des Verhältnisses zwischen deutschen Juden und Nichtjuden über die letzten paar hundert Jahre. Angefangen mit diskriminierten, abgesonderten Menschen, besonders besteuert, in wenige Berufe gedrängt, vieles, das sie nicht tun durften. Und dann die Entwicklung dieser Menschen zu Europäern, zu Mitgestaltern der deutschen Kultur und der deutschen Wirtschaft und des modernen Deutschlands. Mit allen seinen Höhen und Tiefen, immer wieder mit Perioden der Diskriminierung und des Antisemitismus, dann wieder guten Perioden, in denen Juden und Nichtjuden konstruktiv zusammengearbeitet haben. Und jeder dieser Vorfahren zu seiner Zeit hat das wunderbar wiedergespiegelt. Und daraus kam die Idee, die Geschichte dieser Menschen kann man doch erzählen und es mit der Geschichte der Zeit, der Entwicklung Deutschlands in eine moderne Nation zu verbinden. Und so ist das zustande gekommen. Und das, ich bin immer noch kein Historiker, aber es ist ein historisches Buch. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe auch sehr viel darüber gelernt, auf diese Art und Weise. Ich verstehe dadurch deutsch-jüdische Geschichte und auch deutsche Geschichte viel besser, als es vorher der Fall war.
Und genau das Prinzip, einzelne Lebensgeschichten in den Mittelpunkt zu stellen, aber so zu erzählen, dass immer auch das Zeitkolorit, die Entwicklung der gesamten Gesellschaft, in der diese Individuen lebten, deutlich werden zu lassen, genau nach diesem Prinzip verfährt das Museum. Und so lernt man eben nicht nur etwas über einzelne Persönlichkeiten, sondern über die Entwicklung der Gesellschaft, mit der sie gelebt haben und in der sie gelebt haben.
Das haben Sie richtig beobachtet. Und es gibt schon andere Beobachter wie Sie, die mich dann beschuldigt haben, dass die, so wie das Museum konzipiert und ausgestattet ist, an sich ähnlich ist wie dieses Buch, das ich schon geschrieben hatte zu diesem Zeitpunkt. Natürlich ist da etwas dran, denn wir wollten diesem Museum ja auch zeigen, wie sich die Präsenz dieser Gruppe von Deutschen, jüdischen Deutschen, mit der Geschichte vermischt hat. Und wir wollten es anhand von einzelnen Personen und Persönlichkeiten erzählen. Damit wird es lebendiger.
Und wenn man sich die Fülle dieser Geschichten, die man alle noch lesen könnte, wenn man noch länger als 5 Stunden durch ein Museum geht, wenn man sich die vorstellt und auch die Fülle des Ausgestellten sieht, dann ist jetzt, 10 Jahre, arbeitet das Museum schon öffentlich und mit Besuchern, kaum noch die Idee nachvollziehbar, das sollte eine Abteilung innerhalb eines stadtgeschichtlichen Museums zu Berlin werden. Aber so war die Situation, als man sie rief.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum man zu mir kam und mich bat, ob ich mir vorstellen könnte, zu helfen, diesen Karren, der ziemlich verfahren war, sozusagen aus dem Dreck zu ziehen. Das war an sich so ein politisches Durcheinander in Berlin damals. Das Berlin-Museum, das nichts mit Juden zu tun hat, wollte einen Neubau. Dafür war kein Geld vorhanden. Und man dachte, wenn man eine kleine jüdische Abteilung mit reintut, dann würde das Parlament vielleicht eher die Gelder dafür zur Verfügung stellen, was auch geschah. Man nannte es dann das jüdische Museum, hat aber nie die Absicht, ein richtiges jüdisches Museum zu bauen. Außerdem hatte man überhaupt kein Konzept, was da reinkommen sollte. Und das hat ungefähr ein gutes Jahr gedauert, bis es uns dann gelungen ist, mit den Behörden zu verhandeln, dass ein jüdisches Museum ist, dass man dafür den gesamten Bau braucht und dass man sich nicht nur auf ein 2 kleine Zimmerchen im Untergeschoss beschränken kann und dass man ein gut durchdachtes Konzept braucht und dass es sich nicht nur in Berlin handelt. Die Berliner Juden waren ein Teil der deutschen Juden, die deutschen Juden ein Teil der deutschsprachigen Juden. Also nicht nur Deutschland, das war auch Wien, das war auch Prag, das war auch Budapest. In ganz Mitteleuropa, wo Deutsch gesprochen wurde, haben diese Menschen gelebt. Sie nehmen einen Komponisten wie Gustav Mahler zum Beispiel, der Musikdirektor in Hamburg und hier in Deutschland war. Der kam aus Wien, glaube ich. Ja, der kam aus Wien, andere kamen aus Prag, hin und her. Sigmund Freud, es gibt viele Beispiele. Es ging bis Czernowitz, was heute die Ukraine ist, wo es auch eine deutsch-jüdische Gemeinde gab, die waren deutschsprachig. Also die deutschsprachigen Juden, das wollen wir in dem Museum zeigen.
Es wurde viel gerätselt, wie man denn eigentlich wohl in Berlin auf Michael Blumenthal gekommen sein könnte. Wenn man ihr Buch in 80 Jahren um die Welt liest, dann weiß man, Wolfgang Benz war es, der Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Berliner Technischen Universität, der ihren Namen auf den Tisch gelegt hat. Gut, das nur mal so nebenbei erwähnt. Es ist merkwürdig, auch wenn man Zeitungsberichte von damals liest, also das war das Jahr 1997, allem Anschein nach hat man in Berlin gedacht, man holt sich so einen netten Grüß-August, der dann installiert wird als Repräsentant dieser Abteilung Jüdisches Museum. Und man hat wahrscheinlich nicht so genau gewusst, was für ein zäher Verhandlungspartner sie sein können. Hat Sie das eigentlich überrascht, wie merkwürdig man mit Ihnen hier umging?
Natürlich hat es mich überrascht. Ich hatte ja ehrlich gesagt nur eine sehr blasse Vorstellung, was mich hier erwartet. Aber es hat nicht so furchtbar lange gedauert, bis mir klar geworden ist, dass man irgendwie gedacht hat, wenn man so jemanden herholt, der zwar hier geboren ist und auch die Sprache noch kennt und Jude ist, also das passt alles sehr gut, und in Amerika in der Politik war, aber schon in einem gewissen Alter ist und auch nicht hier leben wird, sondern nur ab und zu über den Ozean kommt, dass das für die Sache etwas Gutes sein wird, weil sich dann die Wellen etwas legen werden. Die Situation, die politische Situation wird entspannter, man beruhigt sich. Und die Bürokraten hier in der Kulturabteilung der Stadt, des Landes Berlin, die können dann eben machen, was sie wollen. Aber diejenigen, die mich hierher geholt haben, haben den Fehler gemacht, dass sie sich nicht genügend über mich informiert haben. Wenn sie es getan hätten, dann hätten sie wahrscheinlich sehr schnell gemerkt, dass wenn ich so etwas übernehme, ich natürlich es mit Herz und Seele mache und nicht einfach nur die Hand drauf lege und einen Segen abgebe und hierher komme, um hofiert zu werden. und bei gewissen Sitzungen den Vorsitz zu übernehmen, sondern dann, wenn schon, denn schon, dann schon richtig. Aber das hat sich dann sehr bald herausgestellt und letzten Endes, es hat ja auch nicht so furchtbar lange gedauert, hat sich ja alles sehr gut entwickelt und als wir dann das Museum eröffnet haben, da waren alle sehr stolz auf das, was geschehen ist. Da waren die ganzen Streitigkeiten, es war dann alles vergessen. Also es hat nur ein Jahr gedauert.
Und was für ein Kaliber der Chefmanager und der Politiker Michael Blumenthal ist, da wollen wir gleich drüber sprechen, nach der nächsten Wunschmusik. Denn dann wollen wir auf Ihre vor dem Jüdischen Museum liegende Karriere zurückschauen. Wir hören nun die Mills Brothers mit dem Titel »I don't know enough about you«.
I know a little bit about a lot of things, but I don't know enough about you. Just when I think you're mine, you try a different line, and baby, what can I do? I read the latest news, no buttons on my shoes, but baby, I'm confused about you. You've got me in a spin, ooh, what a spin I'm in, 'cause I don't know enough about you. Jack of all trades, master of none, and isn't it a shame? I'm so sure that you'd be good for me if you'd only.
H2 Kultur Doppelkopf mit Michael Blumenthal, dem Leiter des Jüdischen Museums Berlin, und mit Barbara Henke. Michael Blumenthal, lassen Sie uns jetzt auf Ihre Karriere schauen, die so unerwartet erfolgreich verlaufen ist für einen jungen Mann, der ohne Universitätszulassungsberechtigung aus Shanghai nach Amerika kommt, der früh den Wunsch hat, ich möchte einmal nah den Entscheidungsträgern sein. Ich möchte in die Zirkel hineinkommen, die wirklich Einfluss haben.
Das stimmt. Und das hängt auch wieder mit Ihrer Frage zusammen, ob das, was ich in den ersten Jahren meines Lebens erlebt habe, weiter einen Einfluss auf mich gehabt hat. Und meine Antwort war natürlich. Und das ist ein Hauptpunkt dieses Einflusses. Ich habe in den ersten Jahren so viel schlechte, böse Regierungen erlebt und so gesehen, wie falsch regiert worden ist, auch was Wirtschaft anbelangt. Die schlimmste, die zweitschlimmste Inflation der Welt, die schlimmste war, glaube ich, die deutsche nach dem Ersten Weltkrieg, die zweite war die in China zu meiner Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ein Paket Zigaretten ein paar Millionen chinesische Dollar gekostet hat. Und wo Menschen auf der Straße verhungert sind, während andere Superreiche von Dutzenden Bediensteten umgeben ein Schlaraffenland-ähnliches Leben geführt haben. All das hat mich natürlich dazu gebracht zu sagen, ich möchte mal sehen, ob man es nicht besser machen kann. Und mich für diejenigen einsetzen, die es schwer haben im Leben. Und natürlich, ich will jemand sein. Ich muss zugeben, es ist auch ein egoistischer Element gewesen. Ich will nicht mehr niemand sein. Ich will anerkannt werden für das, was ich leiste, wenn ich etwas leiste, für das, was ich leiste. Und ich will mein eigener Herr sein. Ich will nicht mehr von anderen abhängig sein. Und das hat mich erst dazu gebracht, ordentlich zu studieren und mir eine professionelle Bildung anzueignen, aber dann auch in Jobs zu gehen oder mit der Hoffnung befördert zu werden, sodass ich dann ab und zu mal die Hebel der Macht in der Hand habe oder jedenfalls mit in der Hand habe, mit anderen zusammen, nicht als Einziger, das hätte ich mir nie träumen lassen, um zu versuchen, mitzugestalten, gerechter und besser zu tun. Das war die Motivation und das kommt alles aus den ersten Jahren.
Und unter anderem mit einer der Firmen, in denen Sie Chefmanagement-Positionen besetzt haben, vielleicht nicht gerade in der, die durch Kronkorken international bekannt wurde, aber in der, die sich mit modernen Technologien, mit Kommunikationstechnologien beschäftigt haben, waren Sie ja quasi auch ganz unmittelbar am Puls der Zeit.
Ja, ein Motiv in meinem neuen Buch ist, dass in der Geschichte nichts vorauszusagen ist. Was passiert, geschieht erst, wenn es passiert. Es könnte auch anders kommen. Es hängt sehr viel vom Zufall ab. Es hängt sehr viel davon ab, wer zufällig an einem gewissen Zeitpunkt die Hand am Hebel der Macht hat. Und so ist auch meine Karriere sehr, sehr vom Zufall beeinflusst worden. Die Tatsache, dass ich nach meiner Zeit im Kabinett von Jimmy Carter als Finanzminister eine Offerte bekam, in ein Computerunternehmen einzutreten als Vorstandsvorsitzender, zu einem Zeitpunkt, gerade zum Zeitpunkt, wo diese riesige Entwicklung mit Internet und so stattfand, mit Personal Computers. Das war reiner Zufall. Auch wieder etwas, was ich ja gar nicht richtig verstand. Ich bin kein Techniker, wie gesagt, ich bin Manager. Diese Kenntnisse musste ich mir erst aneignen. Aber auf diese Art und Weise, dadurch, dass es eben zu dem richtigen Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt zufällig geschah, war ich in der Position, diese Entwicklung, die die Welt vollkommen verändert hat und die Geschichte am Ende des 20. Jahrhunderts vollkommen verändert hat, aus nächster Nähe, sozusagen von drin, mittendrin, beobachten konnte und ab und zu auch etwas da beigetragen habe.
Sie haben schon die Carter-Zeit erwähnt. Eben zu der Zeit waren Sie der 64. amerikanische Finanzminister. Vielleicht waren ja die Jahre davor, die kurze Präsidentschaft von John F. Kennedy, für Sie, wenn Sie auf Ihr politisches Leben zurückblicken, die glücklicheren Jahre, die schöneren Jahre. Da waren Sie im Beraterstab des Präsidenten.
Ich war im Beraterstab, aber ich hatte auch eine direkte Funktion. Ich war der Chef der Handelsdelegation der Vereinigten Staaten.
Bei den GATT-Verhandlungen damals,
in Genf. In Genf und davor bei den Vereinigten Nationen in New York. Also ich hatte schon eine Abteilung unter mir und war ein Botschafter, der diese Funktion auszufüllen hatte. Sie haben vollkommen recht, das war eine schönere Zeit. Erstmal wohl, weil ich jünger war. Voll von Idealismus, mit riesiger Energie. Es war alles sehr neu. Ich war sehr stolz, dass ich in der Regierung mitarbeiten durfte. In der kurzen Amtsperiode von John F. Kennedy, es war eine sehr aufregende Zeit. Er war sehr charismatisch. Wir waren alle sehr stolz, New Frontiersmen an diesen neuen Grenzen mitzuarbeiten.
Auch er war recht jung.
Auch er war jung. Also das war eine besondere Zeit, die kommt nie wieder. Das ist so, als wenn man das erste Mal verliebt ist. Man kann sich noch ein zweites oder drittes Mal verlieben, eventuell. Aber so wie das erste Mal zu verlieben, ist es dann auch nicht mehr. Als ich Finanzminister wurde, war ich 50. Und als ich in die Regierung von Kennedy ging, war ich 35. Mhm. Das ist ein riesiger Unterschied. Und diese ersten Jahre waren sehr aufregend.
Wenn man hier in Deutschland beobachtet, dass Politiker, meinetwegen nach ihrem Ausscheiden aus einem Kabinett, in die Wirtschaft gehen oder, wenn sie gar Ministerpräsidenten gewesen sind, in bundesdeutschen Ländern, Chefmanager oder Aufsichtsratsmitglieder in Unternehmen der freien Wirtschaft gehen, dann schauen die Leute das immer mit Naserümpfen an. Also dieses Wechseln zwischen Wirtschaft und Politik, hin oder her oder beides, das wird mit einem Ogu versehen in Deutschland. Das ist in Amerika ganz anders, gar nicht der Fall?
Nicht der Fall. Da muss man aber auch vorsichtig sein. Also erstmal ist es schon anders, ob man aus der Industrie oder Wirtschaft in einen öffentlichen Posten geht, in einer Regierung, oder ob man, nachdem man diese Karriere beendet hat, in die Wirtschaft geht. Bei uns ist es gang und gäbe, dass ein neuer Präsident seine Leute mitbringt, eine kleine Zahl, ein paar hundert vielleicht, nach Washington. Und die höheren Jobs, nicht nur das Kabinett, sondern auch andere, durch diese seine eigenen Leute besetzt.
Also die gesamten Ministerien.
Und die kommen oft aus der Wirtschaft oder aus dem Finanzwesen und so weiter. Das ist hier unmöglich. Sie haben ein parlamentarisches System, das geht hier nicht. Und da würde man hier die Nase rümpfen. Aber ich finde das sehr gut, denn auf diese Art und Weise wird ein bisschen frische Luft gemacht. Da kommen neue Ideen rein, da kommen Leute rein, die fragen, warum denn? Wenn man so in ein Ministerium kommt und man sagt, wir machen das, haben wir immer so gemacht, und man stellt die Frage, warum, dann merkt man oft, dass die Professionellen, die das jahrelang gemacht haben, gar keine richtige Antwort darauf haben. Einfach sagen, na ja, es war immer so. Ja, aber warum denn? Können wir es nicht anders aufmachen? Wäre es nicht besser? Also es ist schon ganz gut, diese Mischung reinzubekommen. Der zweite Teil, wenn man, nachdem man im öffentlichen Dienst war, in ein Privatunternehmen der Wirtschaft oder der Industrie geht, dann kommt es darauf an, was für einen Job man nimmt. Wenn man einfach in einem Aufsichtsrat sitzt, Na ja, dann ist das vielleicht so ein Dankesjob dafür, dass man gute Arbeit vorher geleistet hat. Man hat nicht allzu viel zu tun. Ich will damit nicht sagen, dass im Aufsichtsrat nichts zu tun ist, aber jedenfalls, man ist einer von einer größeren Anzahl von Mitgliedern so eines Aufsichtsrats. Wenn man natürlich wirklich einen wichtigen Posten übernimmt, also einen führenden Posten, Aufsichtsratsvorsitzender wird oder Vorstandsvorsitzender wird, dann ist schon was anderes. Und dann kommt es auf die individuelle Persönlichkeit an. Es gibt manche Menschen, die diesen Übergang sehr, sehr gut machen. Es bedeutet nicht, dass es unmöglich ist. Das passiert schon. Es gibt aber auch viele, die es nicht schaffen. Und wie vieles im Leben hängt es davon ab, wer ist der Mensch oder der Mann oder die Frau, die unternimmt. Was hat dieser Mensch für Fähigkeiten? Und wie schnell kann er oder sie sich umstellen, umbasteln auf ein ganz anderes Leben? Denn im Privaten muss man anders agieren können als im öffentlichen Dienst.
Promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Ökonom, eine Zeit lang Hochschullehrer, Manager, Diplomat, aktiver Politiker, wieder Manager, schließlich ein Museumsaufbauer und Leiter. Klaus Habrecht, der Publizist, ehemaliger Redenschreiber von Bundeskanzler Willy Brandt, hat über Sie gesagt, dieser Mann erfindet sich immer wieder neu. Und Michael Naumann, der ehemalige Staatsminister für Kultur zu Zeiten von Kanzler Gerhard Schröder, der sich wohl als Ihren Freund bezeichnen darf, nennt Sie einen Jahrhundertmann. Ist das schmeichelhaft oder eher zu kurz gegriffen, denn an dem Jahrhundert fehlen ja noch einige Jahre?
Ich glaube, Michael Naumann hat es schmeichelhaft gemeint. Etwas, was ich in Shanghai gelernt habe, man soll sich nicht zu viel einbilden, solche Sachen. Heute ist es schön und morgen ist es nicht mehr schön. Mein Leben hat sich durch Zufall in verschiedene Perioden aufgeteilt. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Job bekommen habe, manchmal, dass ich befördert wurde oder manchmal, dass es mir zufällig so kam, musste ich was Neues lernen und mich neu einleben. Aber im Grunde genommen bin ich ein Manager und habe gelernt, warum zu fragen und habe gelernt etwas über Menschenkenntnis und über die Art und Weise, wie man größere Gruppen von Menschen dazu bringt, in einem Team harmonisch zusammenzuarbeiten. Das ist egal, ob es sich um Kronkorken handelt oder um Computers oder um das Finanzministerium oder um das Jüdische Museum. Mehr oder weniger dasselbe. Das Ausmaß ist größer. Das Ministerium in Amerika, Finanzministerium, hatte 125.000 Mitarbeiter. Das Jüdische Museum hat nur ungefähr 130. Aber letzten Endes ist es dasselbe und keiner ist unersetzlich. Es gibt hunderte von Menschen, die das ebenso gut können wie ich. Ich hatte nur das große Glück, die Gelegenheit zu haben, das in den verschiedensten Sparten versuchen zu können. Und es hat auch nicht immer so gut geklappt. Also das klingt alles heute so wunderbar, aber ich habe auch genügend Fehler gemacht in meinem Leben und Rückschläge gehabt, wie alle anderen Menschen auch.
Ich möchte noch sehr gerne wissen, Michael Blumenthal, wie Sie die Entwicklung in Deutschland, die Nachkriegsentwicklung, denken wir an die erste Zeit des Kalten Krieges, wo die Ost-West-Trennung war, wo Ihr Geburtsort Oranienburg tiefster Osten war, DDR, wo Ihr Kindheitsort Charlottenburg in West-Berlin zum Westen gehörte, über die 50er Jahre, in denen Sie hier waren, um zu recherchieren über betriebliche Mitbestimmung in Deutschland, was dann die Basis Ihrer Promotionsarbeit wurde, immer mal wieder sporadische Besuche hier und so weiter bis hin zur Wiedervereinigung Deutschlands. Wie haben Sie diese Jahrzehnte doch hauptsächlich von den USA aus beobachtet, speziell unter der Fragestellung, wie geht Deutschland mit seinem schlimmen Erbe um? Also die Phasen, in denen man sich in Deutschland der Schuld zugewandt hat, die waren ja sehr unterschiedlich.
Ich hatte die Gelegenheit, auch durch Zufall bedingt. Zufall ist ein großes Thema bei mir. Deutschland in den verschiedenen Phasen der Nachkriegszeit zu sehen und kennenzulernen, zu besuchen. Angefangen hat es 1953 als Doktorand, um Material für meine Doktorarbeit zu sammeln. Später als Wirtschaftsmanager, um mit deutschen Kunden oder Tochterfirmen, die wir hier hatten, zusammenzuarbeiten. Und habe so die Entwicklung mitverfolgen können. 1953, 54 in den ersten Nachkriegsjahren war es kein sehr schönes Land, kein Land, das mir furchtbar sympathisch war. Da war es noch so, dass ich mir gedacht habe, ach, ich bin froh, dass ich kein Deutscher, dass ich irgendwie hier rausgekommen bin und eben Amerikaner bin. Ich fand die Leute zu wehleidig. Es waren noch zu viele Nazis in Positionen. Das hat mich gestört und sehr negativ gestimmt. Es war einfach ein Land, das ich ein bisschen verstanden habe. Aber immer die Frage war, wie konnte das hier passieren? Darum später auch das Buch, aber darum auch immer meine Recherchen hier mit Leuten zu sprechen, um zu verstehen, wie war das alles hier möglich, wieso ausgerechnet in Deutschland. Aber ich musste dann langsam mir selbst eingestehen und auch anderen amerikanischen Juden gegenüber, die alle sagten, wie kannst du überhaupt in dieses Land fahren? Wir wollen keinen Fuß wieder in Deutschland setzen. Ich musste ihnen dann erklären, dass ich bemerkt habe, dass ich besonders nach 1970, 68, 70 sich vieles geändert hat in Deutschland, dass die schwierigen Fragen, wie konnte das geschehen, wer hat die moralische Verantwortung, wie können wir das wieder gut machen, kann man es überhaupt wieder gut machen, wie können wir uns zu unserer eigenen Geschichte stellen, was können wir daraus lernen, alle diese Fragen doch in diesem Land gestellt wurden, was zu Anfang nicht der Fall war. Und das habe ich bewundert und das musste man hoch anerkennen. Und so hat sich das auch bis heute weiterentwickelt und heute ist Deutschland ein ganz anderes Land. Darum sage ich oft jungen Menschen, wenn ich mit ihnen spreche, ich weiß, dass ihr darüber in der Schule hört, ich weiß, dass ihr Bücher darüber lest, aber richtig verstehen, wie dieses Deutschland meiner Jugend war, das könnt ihr gar nicht. Das muss man erlebt haben. Das war ein vollkommen anderes Land. Und heute ist Deutschland doch ein vollkommen grundtief demokratisches Land, ein wichtiger Teil der EU, ein guter Freund Israels und das einzige Land, das einzige Tätervolk, wenn man das so ausdrücken darf, im Vergleich zu Österreich oder Japan zum Beispiel, des Zweiten Weltkriegs, das sich offen und ehrlich der Vergangenheit gestellt hat. Und das ist hoch anerkennenswert.
Diese bundesdeutsche Demokratie hat seit langem schon ein Problem, eingangs nicht offen zugegeben. Es ist das der Einwanderung und es ist das der Integration. Können aus Ihrer Sicht, Michael Blumenthal, die gegenwärtigen Auseinandersetzungen über die Frage, wie gehen wir mit den hauptsächlich muslimisch gläubigen Minderheiten, die hier leben, um? Könnte man bei dieser Diskussion irgendetwas aus der Geschichte, der deutsch-jüdischen Geschichte, lernen?
Absolut kann man. Man kann viel daraus lernen. Und wir tun das bereits in unserer pädagogischen Arbeit, indem wir die Parallele ziehen. Natürlich ist es nicht vollkommen dasselbe. Die Situation der Deutsch-Türken ist anders, als es der deutschen Juden war, vollkommen anders. Aber es gibt gewisse Parallele, die man ziehen kann. Das Hauptproblem ist, dass man in Deutschland nicht genug Erfahrung mit Integration und Einwanderung hat. Das ist an sich ein Paradox, denn Deutschland ist an sich ein Einwanderungsland und immer gewesen. Mhm. Nicht nur jetzt, aber besonders jetzt. Und Deutschland muss weiter ein Einwanderungsland bleiben, sogar noch ein größeres werden, weil die Geburtenzahlen zurückgehen und sonst die Bevölkerungszahl absinkt und dann das sehr wichtige Sozialnetz gar nicht mehr richtig finanziert werden kann. Also Deutschland braucht eine proaktive Einwanderungspolitik, meiner Meinung nach, und braucht in Parallel dazu eine proaktive Integrationspolitik. Bis jetzt hat sich Deutschland damit schwer getan. Aber ich bemerke mit Freuden, dass man diese Debatte beginnt. Und selbst dieses Buch von Herrn Sarrazin, das man in vieler Beziehung sehr kritisieren kann, hat diesen positiven Aspekt, dass es zu einer weiteren öffentlichen Debatte führt und Politiker und führende Persönlichkeiten in der deutschen Gesellschaft sich mehr und mehr mit dem Problem von, ihr nennt das Menschen mit Migrations-Background, ja, Hintergrund, beschäftigt und sich fragt, wie kann man diese Menschen integrieren? Ist es möglich, dass man ein Deutscher ist und trotzdem seine kulturellen Wurzeln behält, weiter eine andere Sprache spricht, weiter ab und zu nach Hause fährt, nach Hause in das ehemalige Heimatland fährt, so wie das bei uns gang und gäbe ist in Amerika. Deutschland hat nicht diese Geschichte. Das wird noch ein, zwei, drei Generationen brauchen. Aber ich habe etwas bemerkt. Wenn die Deutschen sich erstmal entschließen, ein Problem anzupacken, dann machen sie es zwar langsam, aber sie machen es gründlich. Gründlichkeit ist eine deutsche Tugend. Ordnung muss sein. Sie tun es Ordnung, langsam, aber gründlich. Das bauen sie im Museum zu. Manchmal irritiert mich das, weil es zu langsam geht. Aber wenn es dann gemacht wird, dann wird es richtig und gründlich gemacht. Und ich habe absolut das Gefühl, auch in den letzten paar Jahren schon, dass man wirklich anfängt, sich jetzt richtig mit diesem Problem zu befassen. Ich glaube, das wird sich langsam entwickeln hier.
Michael Blumenthal, der Amerikaner mit Kindern aus zwei Ehen in den USA, will nicht wieder ganz nach Deutschland kommen, das ist klar. Er hat aber die Absicht, weiterhin das Jüdische Museum zu leiten und gewiss auch noch viele Ideen, was man dort machen kann. Er ist aber ein bisschen wieder angekommen in Deutschland, und zwar speziell in Berlin, der Stadt seiner Kindheit. Wie würden Sie heute Ihr Verhältnis zu Berlin beschreiben?
Ich glaube, Berlin ist eine aufregende Stadt geworden. A swinging place, für junge Leute besonders, was Kultur anbelangt, was Esskultur anbelangt, Theater, Musik. Es ist ein Magnet für Menschen aus aller Welt. Ich bemerke das auch in Amerika. Die Leute reden alle davon, wie aufregend und interessant Berlin geworden ist. Das ist auch einer der Geheimnisse, warum ich weiter mit dem Museum mache, weil ich dadurch gerne nach Berlin komme und ich fühle mich wirklich wie ein Berliner. Ich habe es schon mehrmals gesagt und sage es immer wieder. Ich bin zwar Amerikaner und werde es immer bleiben, aber ich bin auch wieder ein Berliner geworden. Ich bin auch ein Berliner. Ich war es mal und bin es wieder. Und freue mich jedes Mal, ich habe das Beste von den zwei Welten. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Berlin fahre, habe das meiner Frau auch gestanden. Aber dann nach einer Woche, 10 Tagen natürlich freue ich mich wieder, zu ihr zurück nach Princeton, New Jersey, in meine Heimat zu fahren und wieder mit meiner Familie zu sein. Aber unter allen großen Städten der Welt ist mir Berlin jetzt, außer meiner Heimat, die liebste Großstadt.
Ganz herzlichen Dank dem amerikanischen Berliner Michael Blumenthal, dem Direktor des Jüdischen Museums Berlin, für den Besuch bei uns im Studio. Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Wir hören als letztes Glenn Miller and his Orchestra mit In the Mood. Und tschüss, sagt Barbara Henke.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.